请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changling Postel Holz. Folgendes haben wir Mittwoch, den 13. Mai 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich der Menstruation. Gemeinsam mit mir besprechen wir über unsere Erfahrungen mit kulturellen Unterschieden in Bezug auf Menstruation und darüber, welche traditionellen chinesischen Heilmittel es für Menstruationsbeschwerden gibt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilung Huang. Heute spricht er mit Dr. Jan Wiers, der sich besonders gut mit der digitalen Integration von E-Bike-Systemen auskennt. Ilung traf ihn im Rahmen der Taipei Cycle Messe. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Lai betont Taiwans Entschlossenheit beim Kopenhagener Demokratietreffen. Taiwan bereitet stärkeren Auftritt bei WHO-Jahrestagung vor. Experte warnt, gekürztes Drohnenbudget schwächt Taiwans Küstenverteidigung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsident Tsai Ing-wen hat am 12. Mai per aufgezeichnetem Video eine Rede beim 9. Kopenhagener Demokratiegipfel gehalten. Auf Einladung der Alliance of Democracies erklärte er, kein demokratisches Land könne angesichts autoritärer Expansion tatenlos zusehen. Er dankte den Partnern für jede Unterstützung, die Aggressoren abschrecke und gemeinsame Werte schütze. Zugleich bekräftigte er, Taiwan sei ein souveräner, unabhängiger Staat mit dem Recht und der Fähigkeit, sich international einzubringen. Versuche, Taiwan zu isolieren, änderten nichts an diesem Kurs. Lai ordnete seine Botschaft in eine weltweite Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus ein. Von Europa über den Nahen Osten bis in den Indopazifik. Autoritäre Akteure setzten dabei auf militärische Drohungen, wirtschaftlichen Druck, Cyberangriffe und Grauzonentaktiken. Er verwies auf seine im April geplante Reise nach Eswatini, die durch blockierte Flugrouten vereitelt worden sei. Dies zeige, dass autoritäre Regime internationale Gepflogenheiten missachteten. Nur mit vereinten Kräften könnten Demokratien eine belastbare Schutzlinie für Freiheit und Sicherheit aufbauen. Vor der 79. Weltgesundheitsversammlung, die am 18. Mai in Genf beginnt, hat die Taiwan Medical Alliance Foundation heute bei einer Pressekonferenz in Taipei die Pläne für Taiwans Auftritt vorgestellt. Demnach soll es erstmals ein Doppelministerformat geben. Außenminister Ling Jialong und Minister für Gesundheit und Soziales Shi Chonglian konnten die Delegation anführen. Geplant sind in Genf zudem eine erste WHA Taiwan Expo für smarte Gesundheit und Gesundheitsindustrie sowie 4 internationale Foren. Vizegesundheitsminister Lü Jiande erklärte, die Doppelministergespräche seien lange vorbereitet worden und die Ergebnisse der bilateralen und multilateralen Gespräche werden sicherlich für die Bevölkerung Taiwans spürbar sein. Inhaltlich setzt Taiwan auf Leistungsnachweise statt Bestellung. Lü verwies darauf, dass Taiwan das WHO-Ziel zur Eliminierung von Hepatitis C vorzeitig erreicht habe. Eine Krankenversicherungsabdeckung von 99,98% vorweise und mit Programmen wie Healthy Taiwan, Krebsbekämpfung sowie starker, smarter und präziser Medizin internationale Beiträge leisten könnte. Der australische Sicherheitsexperte Peter Layton, ehemaliger Oberst der Royal Australian Air Force und heute Gastforscher am Griffith Asia Institute, hat heute in einem Telefoninterview mit der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA gewarnt. Während Partner im Indopazifik Drohnen gezielt zur Abschreckung Chinas ausbauen, habe Taiwans Parlament die Mittel für heimische Drohnen stark gekürzt. Das schwäche die Fähigkeit zur küstennahen Gefechtsführung. Als Beleg verwies er auf die jüngst beendete US-philippinische Übung Balikatan, bei der Drohnen Streitkräfte und länderübergreifend Ziele für Seezielflugkörper aufklärten. Mit Blick auf die Taiwanstraße sagte Layton, Peking kenne die Wirkung von Drohnen im Verbund mit littoralen Systemen. Kürzungen in Taiwans heimischen Drohnenindustrie erleichterten es China, Taiwans Abwehr zu unterminieren. Taiwan müsse sich dann stärker auf US-Waffen stützen, während Peking auf ein für China vorteilhaftes politisches Geschäft mit US-Präsident Trump setze. Layton verwies zudem auf den Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Jiang Bing, der am 9. Mai die Existenz der Mittellinie in der Taiwanstraße bestritt. Das passe zu Chinas Grauzonentaktiken und zum Versuch, kurz vor dem Treffen Trump-Xi zusätzlichen Druck auf die USA aufzubauen. Peking hat am 12. den 7. Gipfel Medien beiderseits der Taiwanstraße ausgerichtet und ausgewählte taiwanische Medien eingeladen. Der Vizedirektor des Büros für Taiwan-Angelegenheiten, Wu Xi, forderte dabei, gemeinsam vermeintliche Taiwan-Unabhängigkeitsaktivitäten offenzulegen. Die taiwanische Regierung reagierte umgehend. Regierungssprecherin Li Huizi kündigte an, wer in Taiwan als lokaler Helfer chinesische Einflussaktionen unterstütze, werde nach nationalem Sicherheitsgesetz und anderen Vorschriften konsequent verfolgt. Li erklärte, China habe seine Einheitsfront und Propagandaarbeit über Austauschformate und Kampagnen zuletzt deutlich ausgeweitet. Die Regierung unterstütze zwar gesundes, geordnetes Miteinander über die Meerenge, lehne aber jede Einmischung in Innenpolitik und demokratische Abläufe ab. Die Bevölkerung solle wachsam bleiben und sich nicht in eine Ein-China-Narrative drängen lassen. Der taiwanische Festlandrat verurteilte die Einflussnahme auf Medienfreiheit als grenzüberschreitende Repression. Medien sollten ihrer professionellen Verantwortung gerecht werden und keine Hilfsdienste für Einheitsfrontoperationen leisten. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex Taiex ist heute um 523,82 Punkte gefallen. Das sind 1,25%. Damit lag der Abschlusskurs bei 41.374,5. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 1,2 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 32,52 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 13. Mai 2026. Heute ist es in der nördlichen Hälfte Taiwans wolkenverhangen und regnerisch bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad. In der südlichen Hälfte ist es bewölkt, nur in Kaohsiung scheint die Sonne. Die Temperaturen reichen von 28 bis 32 Grad. Heute Nacht bleibt der Regen und es kühlt auf 21 bis 25 Grad ab. Im Süden bleibt es weiterhin trocken, morgen weiten sich die Regenwolken auch in den Süden aus. Die südliche Stadt Kaohsiung, Pingtung, Taichung und Tainan bleiben trocken. Im Norden kühlt es auf 21 bis 25 Grad ab, im Süden bleibt es bei 25 bis 31 Grad mild. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 13. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. Am 28. Mai ist der internationale Tag der Menstruationshygiene und in den 3 Wochen bis dahin werde ich in dieser Sendung über das Thema Menstruation in Taiwan sprechen. Dabei bekomme ich Unterstützung von meiner Kollegin Shan Ning. Vielleicht ein paar kurze Worte vorab noch. Ich hatte ursprünglich eigentlich die Idee, in dieser Sendung lediglich über kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menstruation zwischen Deutschland und Taiwan zu sprechen. Im Zuge der Recherche für die Folge habe ich dann aber herausgefunden, dass es in Taiwan auch ziemlich spannende politische Maßnahmen zum Thema Menstruation gibt. So soll es in der ersten Folge heute zwar durchaus um kulturelle Unterschiede gehen, in den nächsten zwei Wochen spreche ich dann aber auch noch über das Thema kostenfreie Menstruationsprodukte an Schulen sowie auch das Thema Menstruationskrankheitstage. Ich glaube, Shanning, du bist da ja in einer recht besonderen Situation, dass du da vielleicht besondere Einblicke hast. Du bist nämlich in Deutschland aufgewachsen, aber deine Mutter ist Taiwanerin. Glaubst du, dass es da kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menstruation zwischen Taiwan und Deutschland gibt?
Ja, also meiner Wahrnehmung nach habe ich aufgewachsen in einem taiwanisch-deutschen Haushalt. Meine Mutter als Taiwanerin habe ich das so empfunden, dass Regelblutung oder Menstruation etwas sehr Körperliches ist. Es gehört zur Körperwerdung und mit einem deutschen Papa hatte ich eher das Gefühl, es hat was Identitätsstiftendes, es hat was zur Frau, mit Frauwerdung zu tun. Das ist ein großer Unterschied, finde ich, weil dieser ja in Asien eher als körperlicher Zwischenzustand oder Zustand einfach definiert, worum man sich dann gesondert kümmert, im Gegensatz zu einer großen Aufgabe. Ich finde es eher, in Deutschland fand ich sogar anstrengender, über Menstruation zu sprechen. Mhm. Ja, weil das so behaftet war mit so wichtigen, so es war wie so, jetzt kommst du in die Schule und dann fängt der Ernst des Lebens an. So. Spannend. Ja, das finde ich in Taiwan viel smoother. Also die Kinder werden viel früher an das Thema herangeführt, weil es einfach zu ihrem Körper dazu gehört. Und die Mädchen werden viel früher darauf vorbereitet, auf die Veränderungen des Körpers, aber es ist keine Identitätsaufgabe.
Das ist super spannend, dass du das so sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht so die Vorstellung haben, im progressiven, fortschrittlichen Europa ist man so super offen mit diesem Thema und in Asien, in diesen konservativen, traditionellen Haushalten redet man darüber nicht. Aber genau, also im Laufe der Recherche hatte ich auch immer mehr den Eindruck, dass es in Taiwan einen anderen Umgang gibt, vielleicht einen natürlicheren Umgang. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Es gibt auch Bereiche, wo es vielleicht doch Vorbehalte gibt, wo es vielleicht auch ein bisschen Scham gibt, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es in Asien, in Taiwan als irgendwie etwas komplett Schamhaftes oder Unnatürliches gesehen wird. Ich glaube, ein interessanter Einstiegspunkt dafür ist auch, wie damit im Alltag damit umgegangen wird. Da gibt es nämlich erstaunlich viele Regeln.
Findest du? Also meinst du jetzt in Taiwan gibt es erstaunlich viele
total.
Regeln?
Ja, total. Also das war mir als Kind, ich habe ja als Kind in China gelebt, da hatten wir eine chinesische Haushaltshilfe und die meinte dann, ich glaube gar nicht mal direkt zu mir, aber sie meinte zu meiner Mutter sollte darauf achten, dass ich während meiner Menstruation nichts Kaltes esse oder trinke. Und das habe ich mittlerweile von so vielen Asiatinnen gehört, nicht nur Taiwanerinnen, auch Freundinnen aus Myanmar zum Beispiel. Es gilt nichts Kaltes, nichts Scharfes, nichts Fettiges. Und würde mich mal interessieren, wie du das damit hältst. Hältst du dich an solche Regeln?
Halte ich mich an solche Regeln? Muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich glaube, die sind so verinnerlicht, dass ich gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich mich an Regeln halte. Ich folge ganz viel den Impulsen meines Körpers. Und tatsächlich, wenn ich Krämpfe verspüre, dann habe ich auch nicht den Drang, jetzt einen kalten Eiskaffee zu trinken. Tatsächlich. Ich glaube, das ist aber in Deutschland auch, ne? Die berühmte Wärmeflasche, die dann zum Vorschein kommt und auf den Bauch gelegt wird. Ja, genau. Also die Menstruation wird hier als ein körperlicher Zwischenzustand, der halt regelmäßig kommt, der bestimmt den Körper der Frau. Und da guckt die traditionelle chinesische Medizin natürlich dann ganz gesondert drauf und hat da ihre besonderen Unterstützungsmethoden mit Kräutern beispielsweise. Und wenn man krank ist sowieso und wenn der Körper sich unwohl fühlt oder gerade in einer etwas anstrengenden Phase ist, dann wird generell davon abgeraten, fettig zu essen, scharf zu essen und eiskalte Getränke zu sich zu nehmen und, ganz wichtig für Deutschland, Rohkost vermeiden.
Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, dass diese Regeln so in dich übergegangen sind. Also Ich muss sagen, ich halte mich nicht wirklich dran. Ich finde, ich mag kaltes Essen und scharfes Essen zu gerne, als dass ich darauf tagelang jeden Monat verzichten könnte. Aber ich kann das trotzdem verstehen, weil also die TCM ist so gesehen ja auch so ein bisschen eine sehr bildliche Medizin. Also es wird dann geredet von Hitze und Kälte und Tiefluss und so. Und ich finde, man kann das sich dann relativ gut visualisieren, was eben nach traditioneller chinesischer Medizin im Körper passiert. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht, dann entwickelt man eben diese Tendenzen. Also zum Beispiel ist so die Begründung hinter der Regel, dass man nichts Kaltes essen soll, der Gedanke, dass irgendwie die Kälte das Blut so zum Klumpen bringt. Und also ich glaube, wenn man das verinnerlicht, dann will man vielleicht auch gar nichts Kaltes mehr haben. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal drauf achten, ob mir die kalten Getränke irgendwie während meiner Menstruation schaden. Ich habe ehrlich gesagt nicht so den Eindruck bisher.
Ich glaube auch, das kommt immer auf deine Körperkonstitution an. Ich finde, wenn man sich vorstellt, krank zu sein, also zu sagen, wenn man, du hast eine dicke Erkältung, dann frag dich, hast du Lust, jetzt Mala-Hotpot zum Beispiel zu essen? Oder hättest du dann Bock, jetzt was ganz Kaltes zu trinken? Aber vielleicht wäre das ja sogar der Fall. Kommt drauf an. Nicht jede Krankheit macht das Gleiche mit dir.
Ja, das ist ja auch das Spannende bei der Behandlung von Menstruationsbeschwerden mit traditioneller chinesischer Medizin. Es wird auch nach unterschiedlichen Arten des Schmerzes unterschieden.
Genau. Also wenn man zur TCM geht, dann schildert man seine Symptomatik. Eine Symptomatik kann sein, ich brauche eine Stunde zum Einschlafen oder ich habe Rückenschmerzen. Und dann werden die Dinge abgefragt. Das kann aber auch ein unregelmäßiger Zyklus sein. Und dann werden in der Regel noch mehr Fragen gestellt. Also er versucht, das diagnostisches Bild zu erhalten und fragt dann beispielsweise, sind es krampfartige Schmerzen? Tauchen sie immer morgens auf? Hilft dir die, Embryonalhaltung besser? Entspannt es deinen Rücken und so weiter? Wie ist die Verdauung? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Nackenverspannungsschmerz oder so? Also der baut sich quasi ein Bild deines Körpers und reguliert dann meistens mit Kräutern oder Akupunktur und mit Wärme.
Gibt es denn spezielle Medizin oder so, die du selber anwendest?
Nee, tatsächlich nicht. Da die TCM ja in Taiwan eine Kassenleistung ist, entscheide ich bei vielen Krankheitsbildern tatsächlich zur TCM zu gehen und den Arzt das einfach machen zu lassen. Und der mischt mir dann alles genau so, wie ich es halt brauche. Also wirklich auf das Gramm genau die Zusammensetzung, die ich brauche. Aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Es gibt natürlich schon vorgefertigte Rezepte, die bei verschiedenen Menstruationsbeschwerden greifen, ja.
Ja. Also die einzige, die ich kenne, ist Ingwerpulver und schwarzer Zucker, so als Tee. Das wurde mir nämlich empfohlen, als ich auf einer Radtour in einem Hostel war und dann meine Tage bekommen habe. Und ich hatte das dann der Managerin von dem Hostel irgendwie erzählt, dass ich irgendwie nicht weiterfahren möchte. Und dann hatte sie mir das zubereitet. Das fand ich so super nett.
Oh.
Ich habe es seither nicht mehr gemacht. Wie gesagt, ich bin da irgendwie, weiß nicht, bin ich auch nicht so wirklich mit aufgewachsen und aber ich habe halt an anderer Stelle eben auch schon davon gehört, dass das ein bewährtes Rezept sein soll. Also Ingwer oder Ingwerpulver und schwarzer Zucker.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche geht's dann weiter mit dem Thema kostenlose Menstruationsprodukte an taiwanischen Schulen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Die digitale Welt hält immer mehr Einzug in die Fahrradwelt, insbesondere wenn es um E-Bikes geht. Einer, der sich sehr gut damit auskennt, ist Dr. Jan Wiers, Head of European Operations von OKGO Integrated Systems, ein taiwanischer Entwickler von Management-Plattformen für E-Bike-Flotten. Ich sprach während der Taipei Cycle mit Dr. Wiers, der sich zunächst einmal vorstellt.
Ich bin Head of Product für die Firma OKGo. Wir sind ein Systemintegrator für den E-Bike-Bereich und sorgen dafür, dass E-Bike-Marken über ihre Daten Geld verdienen können. Und sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Der E-Bike-Markt ist traditionell ein sehr hardware-orientierter Markt. Ja. Und wir sind jetzt als neuer Spieler reingekommen und bieten Möglichkeiten, dass Marken über ihre Daten Geld verdienen können und nicht so wie klassisch immer nur über ihre Kostenstruktur, was die Hardware angeht und sagen, wir bieten jetzt eine Komponente, die hochqualitativ ist an oder eine Komponente, die günstig ist, sondern wir sagen, wir geben euch Zugang zu euren Daten und dann könnt ihr damit auch Geld verdienen.
Okay, da sprechen wir gleich noch ein bisschen im Detail drüber. Und OKGo, woher kommt die Firma?
Also wir haben unsere Ursprünge in Taiwan, da reden wir jetzt ja auch gerade. Wir sind hier auf der Taipei Cycle Show. Wir sind seit vielen Jahren hier, haben jetzt einen großen Messestand dieses Jahr, sind hier zusammen mit Industriepartnern, Bosch jetzt in diesem Jahr, mit denen wir ein Projekt zusammen machen. Und wir haben unsere Ursprünge hier in Taiwan, haben auch nach wie vor unseren R&D-Center hier, weil es für uns einfach Sinn macht, nah am produzierenden Gewerbe zu sein. Und unser Vertrieb sitzt in Deutschland, weil da unsere Kunden sind. Wir orientieren uns an den Marken und an deren Bedarf. Und so haben wir zwei Standbeine. Ich jetzt selber verbringe den Hauptteil meiner Zeit in Deutschland und bin da vor Ort zuständig. Aber wir sind eigentlich im regelmäßigen Austausch auch immer mal wieder hier vor Ort.
Ja, und wie lange besteht das Büro in Deutschland schon? Und weißt du das, warum man sich damals dafür entschieden hat, in Deutschland noch das Büro zu eröffnen?
Ja, also um den Schritt zurück nochmal zu machen, also wir sind als Firma hier aus Taiwan, haben wir mehrere Jahre Erfahrung, das geht Jahrzehnte schon zurück. Wir sind ursprünglich als klassisches verarbeitendes Gewerbe angefangen, also als jemand, der Bikes gebaut hat damals und haben uns dann sukzessive weiter in den Bereich Sensorik und IT weiterentwickelt, auch mit unseren anderen Standbeinen. Da haben wir einen Wirtschaftszweig, den wir noch betreiben, ist auch Solar- und Batterietechnik und irgendwann hat sich das dann in diese Sparte IT im Bike-Sektor weiterentwickelt und an dem Punkt war eigentlich klar, dass wir einen Standbein in Europa brauchen, weil solange du einfach nur verarbeitendes Gewerbe bist, kannst du das hier vor Ort zwar machen, indem du hier einfach mit den Komponentenherstellern sprichst und damit ein gutes Sourcing besteht, aber sobald du versuchst, digitale Lösungen für den Endkunden, also die Marke zu kreieren, reicht es eigentlich nicht mehr aus, nur ein Auge auf die Hardware zu haben, sondern du musst ins Gespräch kommen und jetzt einfach ganz, ganz praktische Überlegungen, wenn du hier bist, hast du am Tag vielleicht 2 Stunden zeitlicher Überschnitt. Da ist es relativ schwierig, da viele Gespräche reinzupacken. Und wenn du einfach einen 8-Stunden-Tag hast, wo alle gleichzeitig zu arbeiten, hast du nicht 25% der Zeit, sondern 100% der Zeit, wo du Gespräche führen kannst und einfach sagen kannst, du, wir sind hier, um mit euch Lösungen zu erarbeiten. Also wir wollen jetzt nicht der Nächste sein, der davon ausgeht, dass wir die Weisheit jetzt hier bei uns selber haben und wir sagen, ihr müsst A, B, C machen und dann wird das schon. Ja. Sondern wir sagen einfach, du, wir müssen selber als Systemintegrator lernen, was ihr braucht und uns dann auch darauf einzustellen zu können. Und darum ganz einfach die Überlegung, es ist wichtig, dass wir ein Standbein hier haben, weil wir haben unsere ganze Softwareentwicklung hier und das Sourcing ist wichtig. Aber alles, was Vertrieb und Product angeht, geht es auch viel darum, welcher Mindset ist wichtig, was sind die Painpoints der Industrie downstream einfach. Da war dann klar, dass man das ohne eine starke Präsenz in Europa einfach nicht mehr hat. Und die Entscheidung für Deutschland ist ganz einfach, Deutschland ist der größte Markt für E-Bikes. Wir haben unseren Hauptsitz direkt an der holländischen Grenze und ist für uns aus strategischen Überlegungen einfach der beste Platz gewesen, uns da niederzulassen. Und bislang scheint das auch die richtige Wahl gewesen zu sein.
Ja, okay. Ja. Und ja, kannst du vielleicht ein bisschen dann auf eure Plattform eingehen? Also was ich im Vorgespräch verstanden habe, es geht so ein bisschen um Digitalisierung von E-Bikes, sage ich mal. Also dass man E-Bikes verbinden kann oder so ähnlich.
Ja. Genau, also fangen wir vielleicht einfach an dem Punkt mal an, wo jeder, der jetzt uns auch gerade zuhört, vielleicht erstmal gut verstehen kann, wo wir eigentlich herkommen. Also viele Leute werden wahrscheinlich selber schon ein E-Bike fahren und sind deswegen so ein bisschen vertraut vielleicht schon mit einer App, die dann zusätzlich genutzt werden kann zu einem E-Bike. Das sind dann kundenfokussierte Apps. Also man kann dann sehen, wie schnell bin ich gefahren, wo bin ich gefahren, in welchen Gang habe ich vielleicht eingeschaltet, wie viel Akku habe ich noch. Und diese Geschichten, die einfach für denjenigen, der das Fahrrad fährt, einfach wichtig sind. Bosch ist da führend, was das angeht. manche von den Hörern kennen vielleicht diese Flow-App. Da gibt es dann viele, viele Features, die man da auch zubuchen kann, ja, was Sicherheit angeht. Und das sind, wie gesagt, digitale Lösungen, die für den Endkunden interessant sind, wo du was von hast. Was natürlich gleichzeitig noch möglich ist, dass man auch sagt, man kann auch den Industriepartnern die Möglichkeit geben, aus ihren Daten noch einen Mehrwert zu ziehen.
Ja.
Und da ist es größtenteils noch ziemlich unbebaute Fläche, weil es für Hardwarehersteller oftmals nicht wirklich Sinn macht, diese digitale Infrastruktur selbst zu entwickeln. Oftmals auch die Expertise einfach fehlt und lange Zeit war der Markt auch ein bisschen verwöhnt. Also wir hatten einen unglaublichen Peak während der Corona-Zeit, wo sehr, sehr viele Fahrräder einfach nachgefragt wurden und du konntest eigentlich alles verkaufen. Und jetzt haben wir so ein bisschen Regression zur Mitte und es ist so ein bisschen Panik im Markt. Wir haben Overstock, also viele haben große Bestände angehäuft, die jetzt relativ schwer sind abzubauen. Wir haben viele Online-Player, die reingekommen sind. Genau, und um das einfach jetzt abzukürzen, uns geht es einfach darum zu sagen, wenn eine Marke in der Lage ist, auf ihr Fahrrad als System zuzugreifen und zu verstehen, in welchem Zustand sind die einzelnen Komponenten, wie verhalten sich einzelne Komponenten zueinander, wo sind die Ursprünge von Fehleranfälligkeiten, aber auch darüber hinausgehend zu sagen, wenn ich in der Lage bin, mein Fahrrad zu orten, zu wissen, wie ist der Batteriestand, dann bin ich auch in der Lage, zum Beispiel eine Vermietungssoftware anzubieten. Ja? Und wenn dann jemand bereit ist, mir eine App zur Verfügung zu stellen, die ein Kunde nutzen kann, um mir ein Fahrrad dann einfach anzumieten, dann hätte ich schon ein neues Businessmodell, was ich anderweitig nicht hätte, wenn ich keinen Zugang habe. Und das ist da, wo wir reinkommen. Also wir gehen genau da an die Marken ran und sagen, ein E-Bike ist in den meisten Fällen ein sehr fragmentiertes Produkt. Das heißt, man hat nicht einen Hersteller, der sowohl den Motor und die Batterie herstellt. Es gibt Ausnahmen, Bosch zum Beispiel, die machen das. Aber in den meisten Fällen ist es, man hat einen Hersteller für einen Motor, einen Hersteller für die Batterie. Und um diese Systeme dann auch in der Reparatur zu reparieren oder zu verstehen, wie die gehen oder wo befindet sich dieses Fahrrad, wenn man zum Beispiel einen GPS-Tracker da hätte, muss man dann immer Einzelanwendungen benutzen und die werden halt nie vernetzt. Und daraus kann man keine vernünftige Lösung bauen, die man auch monetarisieren kann. Und das machen wir. Wir sagen, wir machen ein Dashboard, also ein Interface. Da sind dann alle Komponenten an einem Punkt zusammen integriert und alles das, was die Marke machen muss, ist auf dieses System durch uns dann einfach zugreifen und dann entscheiden, was möchte ich mit den Daten machen. Möchte ich zum Beispiel unsere KI-unterstützte Datenverarbeitung nutzen, um zu verstehen, wie kann ich die Defektraten reduzieren, wie kann ich herausfinden, ob diese Batterie wirklich ersetzt werden muss oder ob mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Software-Update ausreichen würde, um zum Beispiel die Verantwortung von den Repair-Shops wegzunehmen und einfach zu sagen, das kann man auch zentral bewerten. Oder zu sagen, ihr nehmt einfach unsere App, die wir entwickelt haben und ihr könnt innerhalb von 5 Minuten jedes Fahrrad in ein Flottenfahrrad umwandeln, ohne dass ihr ein speziell produziertes Fahrrad bräuchtet, wie die ganzen Anwender, die jetzt jeder wahrscheinlich in seinen Städten schon selber mal genutzt hat, diese Rollerfirmen. Das würden wir anbieten für jedes Fahrrad. Und dann haben wir gleichzeitig Industriekollaborationen mit einem Hersteller wie Bosch zum Beispiel, die den kompletten Antriebsstrang herstellen, aber kein Interesse daran haben, ihre Ressourcen dafür einzubringen, eine Infrastruktur in digitaler Form zu entwickeln, die der Industrie hilft, sondern die fokussieren sich eben genau auf das, was wir am Anfang gesagt haben, diese kundenfokussierten Sachen wie die Flow-App, weil für die da die Monetarisierung liegt. Und wir füllen genau diesen Dead-Spot auf der anderen Seite, dass wir sagen, na, dann machen wir das einfach für die Industrie. Die Industrie kann ab irgendeinem Punkt nicht mehr weiter Kosten senken, weil irgendwann ist der Floor erreicht. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, Geld zu generieren und Einkünfte zu generieren. Und das machen wir, indem wir Marken einfach sagen, die Daten existieren. Wir sind ungehobene Schätze für euch. Lasst uns die gemeinsam heben und wir sorgen dafür, dass die Daten wirklich da verbleiben, denen sie auch gehören, den Marken, ohne zu sagen, wenn wir nicht mehr mitarbeiten, bekommt ihr die Daten nicht mehr und könnt nichts damit machen. Und da kommt OKGO hin als variable, offene Plattform.
Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Jan Wiers, Head of European Operations des Unternehmens OKGO Integrated Systems. Teil 2 des Gespräches hören Sie in der kommenden Woche, wenn Dr. Jan Wiers unter anderem auf einige konkrete Anwendungsbeispiele eingeht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 13. Mai 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute, bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Changling Postel Heutz.